Mal einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ist schön, wieder hier vor euch stehen zu dürfen, auch als frisch gebackener Vater. Und ja, was sich nicht verändert hat, ist mein Markenzeichen, nämlich, dass ich euch als Einstieg für die Predigt wieder ein paar Schauspieler mitgebracht habe. Heute sind sie etwas bekannter. Ich glaube, die sollte man kennen, wenn man in Hollywood sich so ein bisschen auskennt. In der Hoffnung, ihr könnt die Folie gut genug sehen. Wisst ihr denn, welche Schauspieler das sind? Oh, da ist ein Filmkenner. Ja, das ist Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Und die beiden haben mal einen Film gedreht, ihr könnt es vielleicht im Hintergrund erkennen, und zwar für Netflix, also eine Streaming-Plattform. Ich glaube, der Film kam nicht im Kino tatsächlich, den kann man nur auf Netflix eigentlich sehen. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir hier Netflix-Leute unter uns haben, die wissen könnten, welchen Film ich da meine. Oh, Max weiß Bescheid. Genau den Film suche ich. Don't Look Up. Ja, das ist der Film, den ich tatsächlich suche. Und in diesem Film spielen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence zwei Wissenschaftler. Und zwar Wissenschaftler der Astronomie, also die gucken sich Sterne an und ja, was da so abgeht. Und die machen eines Tages die schockierende Entdeckung, dass ein riesiger Komet auf die Erde zurast. Und das bedeutet ja eigentlich die Auslöschung der Erde, wenn man da jetzt nichts unternimmt. Und wie das dann so wahrscheinlich ablaufen würde, auch in der Realität, die Wissenschaftler werden dann zu den wichtigsten Leuten geschickt, zu den Politikern und so, und die sagen, Leute, der Baum brennt, da kommt ein Komet auf uns zu, es ist alles katastrophal, wir müssen was tun. Und die Politiker antworten in dem Film, ja, aber das passt gerade nicht so gut in unser Programm. Also das macht sich nicht gut für die Wählerstimmen. Das, und für die Wirtschaft ist das gerade auch nicht gut. Und deswegen kommt dann dieser Slogan raus, don't look up, schaut nicht nach oben. Guckt einfach nicht hin, dann passiert es auch nicht. Ja, das ist die Botschaft in dem Film. Und ihr könnt euch vorstellen, wie verdutzt dann diese beiden Wissenschaftler sind und denken, ja, wie kann man so doof sein, man muss doch da was machen, also... Und die versuchen den ganzen Film hindurch, die Leute zu warnen und aufmerksam zu machen, Leute, wir steuern auf eine Katastrophe zu. Aber wie das so ist, die Leute wollen nicht hören. Don't look up. Wir schauen einfach nicht hin. Ja? Das Interessante ist, der Bibeltext, den wir heute betrachten wollen, der spricht eigentlich auch genau von diesem Thema. Dass Gott versucht, seine Stimme an die Leute zu richten, aber man hört und sieht in dem Text, die Leute wollen nicht, die wollen nicht zuhören. Und deswegen ist das heutige Predigtthema auch das Hören auf Gottes Stimme. Darum soll es heute gehen. Ich möchte mit euch dazu Psalm 81 anschauen und wir lesen ihn einmal gemeinsam durch. Es sind 17 Verse. Hier steht Psalm 79, das ist leider falsch. Es sollte, ja, ist richtig. Also es sollte Psalm 81 sein und Psalm 81 startet mit den Worten von Asaf. Singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist, jauchzt dem Gott Jakobs. Stimmt ein Lied an und nehmt das Tamburin zur Hand, die liebliche Laute samt der Harfe. Stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes, denn das ist eine Satzung für Israel. Es ist eine Verordnung Gottes Jakobs. Er setzte es ein als Zeugnis für Josef, als er auszog gegen das Land Ägypten. Eine Sprache, die ich nicht kannte, höre ich. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen, seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Als du mich anriefst in der Not, da brachte ich die Rettung. Ich antwortete dir im Donnergewölk und prüfte dich am Haderwasser. Höre mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest. Kein anderer Gott soll bei dir sein und einen fremden Gott bete nicht an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht. und Israel war mir nicht zu Willen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. O, dass mein Volk mir doch gehorsam wäre und Israel in meinen Wegen wandelte. Wie bald wollte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand wenden gegen ihre Widersacher, die den Herrn hassen, müssten ihm schmeichelnd sich unterwerfen. Ihre Zeit, also Israels Zeit, aber würde ewiglich währen. Und er würde sie mit den besten Weizen speisen, ja mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen. Das ist Psalm 81. Ja, wie ihr es von mir kennt, ich mache das gerne nochmal so, dass ich den ganzen Psalm auf eine Folie quetsche. Das kann man jetzt zwar nicht mehr lesen, aber es geht mir auch nur so um die grobe Einteilung. Um was geht es hier in dem Psalm? Ja, am Anfang, die ersten Verse, da lesen wir davon, wie Gott sein Volk aufruft zur Freude, zur Feier, zum Fest. Und dann der mittlere Teil, da sehen wir Gottes Weg mit seinem Volk, der nochmal beschrieben wird. Und dann am Ende wird es deutlich, worum es auch in der Predigt geht, Gottes Sehnsucht nach einem hörenden Volk. Ja, das ist so grob die Einteilung, die wir heute durchgehen möchten. Und ich habe mir gedacht, zu Anfang möchte ich gerne mit euch mal anschauen, in welchen Rahmen ist dieser Psalm 81 denn eingebettet? Also was kommt denn davor? Und dieser Psalm gehört eigentlich vom Ablauf her zu diesen, ja, wenn ihr euch vielleicht erinnert, zu den Zerstörungspsalmen. Ich habe vor einem Monat habe ich Psalm 79 für euch gepredigt. Und da, wenn ihr euch erinnert, das war ein Psalm, da war alles kaputt, da war alles zerstört. Da war Israel so richtig am Boden. Und dieser Psalm geht dem so ein bisschen vorne weg. Und Psalm 80 ist da auch relativ ähnlich wie Psalm 79. Deswegen hatte ich den jetzt heute übersprungen, weil die ja ähnlichen Inhalt haben. Und dann kommt eben Psalm 81. Und das finde ich interessant, denn thematisch, da haben wir im Psalm 79, da wird uns der Trümmerhaufen beschrieben, den das Volk gerade erleiden muss. Alles ist kaputt, alles ist zerstört, uns geht es richtig schlecht. Und Psalm 80 hat grob zum Inhalt als schnelle Zusammenfassung, das Volk bittet Gott darum, dass es wieder hergestellt wird. Hier im Psalm 81, da sehen wir jetzt kommt Gottes Antwort auf die Zustände, die Israel gerade erfährt. Also Gott antwortet hier auch mit wörtlicher Rede. Im Inhalt, da sehen wir im Psalm 79, das Volk macht deutlich, Herr, wir leiden, uns geht es schlecht. Im Psalm 80 zusammengefasst, das Volk sagt, Herr, greife ein, verändere du unsere Situation. Hier im Psalm 81 lesen wir jetzt davon, wie Gott sagt, ihr Volk Israel, hört auf meine Stimme. Hört, was ich zu sagen habe. Man könnte es auch hier so zusammenfassen. Gott sagt in Psalm 79 und Psalm 80 zu dem Volk, liebes Volk, ihr schaut auf eure Zustände, Umstände, so wie es euch geht. Ich schaue auf die Ursache. Warum geht es euch denn so, wie es euch gerade geht? Ja, und das ist so ein bisschen jetzt die Antwort Gottes, also Psalm 81 ist die Antwort dieser beiden vorhergehenden Psalme. Und wie antwortet uns denn Gott jetzt? Was haben wir denn gerade gelesen in den ersten Versen? Wie antwortet Gott jetzt diesem Volk, das sich in einem so miserablen Zustand befindet? Falls ihr es vergessen habt, Vers 2 bis 4, singt fröhlich, jauchzt dem Herrn zum Tag unseres Festes. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, aber wenn ihr in einem miserablen Zustand seid, dann kommt jemand zu euch und sagt, komm, wir feiern jetzt so richtig einen ab. Ich glaube, jeder von euch würde sagen, Entschuldigung, das passt irgendwie nicht. Also was soll das? Das passt gerade überhaupt nicht. Wie gesagt, dem Volk geht es miserabel. Wenn ihr euch erinnert, Psalm 79, die konnten nicht mal ihre Leichen begraben. Was eine absolute Schande und Höchststrafe für Israel damals bedeutete. Das war in meiner letzten Predigt. Dem Volk geht es miserabel Und doch fordert Gott hier dazu auf, Leute, feiert und freut euch. Feiert und freut euch. Aber nicht um des Feierns willen, nicht weil es schön ist, ja, so richtig abzufeiern, sondern um Gottes Wesen willen. Ja, singt fröhlich Gott, jauchzt dem Gott Jakobs, sagt der Text. Das soll für Gott sein, diese Feier, diese Freude und dieses Fest. Und dafür gibt es ein bekanntes Wort bei uns, das nennt sich einfach Lobpreis. Es ist Gott in den Fokus stellen, Gott zu ehren, Gott zu loben und zu preisen. Das ist das, wozu Gott hier auffordert. Und das in einem Zustand, wo es uns eigentlich oder dem Volk eigentlich miserabel geht. Ich habe mir gedacht, ja, was ist normalerweise unsere natürliche Reaktion, wenn es uns schlecht geht? Also, wir gucken oft die Probleme an, kenne ich gut genug. Wir machen uns dann die Sorgen. Je nach Umstand gucken wir auch den Gegenspieler an, wenn es irgendwas mit Feinden oder Leuten zu tun hat, die uns verletzt haben. Und dann guckt man sich die Zukunft an und denkt, ach, wie soll das alles werden? Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich gut genug kennen, ich zumindest auf jeden Fall. Das ist so häufig meine Reaktion, wenn es mir miserabel geht. Aber bevor Gott über das eigentliche Problem spricht und sagt, was die Ursache ist, lenkt er den Blick erstmal auf sich selbst und sagt, schau nicht dahin, auf diese ganzen Umstände, sondern schau zuerst auf mich. Das sagt Gott hier zu uns. Schau zuerst auf mich, mein Kind. Und das ist auch der erste Punkt, den ich festhalten möchte. Der erste Schritt zum Hören auf Gottes Stimme ist Anbetung. Ist den Blick auf Gott wenden, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, Gott zu loben und Gott zu preisen. Der erste Schritt zum Hören ist Anbetung. Ich habe hier zwei Verse aus dem Psalm von David, die ich vorlesen möchte, Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Das schreibt ein David, der sehr wohl weiß, was es heißt, wenn es einem miserabel geht, der oft verfolgt wurde, der viele Feinde hatte, der häufig drauf und dran war zu sterben. Aber David hat das verstanden. Das wird immer wieder deutlich. David hat verstanden, ich muss trotz meiner Probleme Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Der erste Schritt zum Hören ist Anbetung, denn Gottes Lobpreis verändert unsere Perspektive zu ihm hin. Es verändert unsere Perspektive zu Gott hin. Ich habe hier eine Geschichte euch mitgebracht, die hatte ich vor einiger Zeit schon mal, aber sie hat einfach gut gepasst und geht zwar ein bisschen länger, aber genau, die Geschichte heißt, doch, da kann ich mitreden. Und es steigt auch direkt ein, was wissen Sie denn von Nerven? Sie haben ja keine Ahnung. Wissen Sie vielleicht, wie das ist, wenn man nachts einfach nicht mehr einschlafen kann? Daher nehme ich auch Schlafpillen, aber allmählich wirken die auch nicht mehr. Dann rauche ich eine Zigarette nach der anderen, das beruhigt mich ein wenig, aber auf die Dauer, ach Entschuldigung, ich muss kurz für einen Augenblick in den Laden. Die elegante Besitzerin des vornehmen Geschäfts für Damenhüte verschwindet. Ich sehe mich in dem kleinen, luxuriös ausgestatteten Bad um. Alles ist piekfein und geschmackvoll eingerichtet, nur die Nerven der Dame, die scheinen doch richtig Not zu machen. Ist sie einfach zu stark überarbeitet? Da kommt sie wieder herein. Also wie gesagt, da können Sie gar nicht mitreden, was die Nerven betrifft. Ich kann das schon lange nicht mehr aushalten, sagt sie so erregt. Aber jetzt habe ich genug. Doch, da kann ich mitreden. Lassen Sie mich einfach mal erzählen. Sie sind nervös und fertig, weil Sie viel zu tun haben. Bei mir war es umgekehrt. Ich saß Tag für Tag in einer Gefängniszelle. Es war im Dritten Reich und es machte mich halb wahnsinnig, dass gar nichts geschah. Kein Verhör, keine Unterbrechung, kein Hoffnungsschimmer. Eines Tages war ich fertig. Einfach fertig mit den Nerven. Ich dachte, wenn ich jetzt nachgebe, dann rutsche ich in das dunkle Reich der geistigen Umnachtung, von wo man mich nicht mehr zurückholen kann. Genauso ist es, unterbrach mich die Frau. Erzählen Sie weiter. Natürlich war ich auch rein körperlich am Ende. Das Essen war so abscheulich, dass ich kaum ein paar Bissen herunterwürgen konnte. Und der Mangel an frischer Luft, na kurz, ich war an dem Punkt, wo man die Zelle zertrümmert und in die Zwangsjacke kommt. Und dann fiel mir auf einmal, als hätte es mir einer eingeflüstert, ein Wort aus der Bibel ein. Sagt Gott Dank alle Zeit für alles. Ja, das war ein Befehl. Ich kniete nieder und begann Gott zu danken. Zu danken? Wofür denn? Unterbrach mich die Frau. Nun, ich dankte Gott dafür, dass er da ist und dass er mir so ein reiches Leben geschenkt hat und dass er mich ja nicht vergessen hat und dass ich eigentlich doch ganz gesund sei und dass ich in der letzten Nacht ein paar Stunden Schlaf gefunden hatte und dass ich so eine liebe Frau und liebe Kinder hatte. Und es fiel mir eine Menge ein. Vor allem aber dankte ich ihm dafür, dass er seinen Sohn Jesus gegeben hat, dass der für mich so viel durchgemacht hat, dass der alle meine Sünden weggetragen hat. Als ich fertig war, war eine Stunde rum. Am Nachmittag machte ich es ähnlich. Leise sang ich ein paar Loblieder. Ich stellte mir vor, wie die himmlischen Heerscharen um des Throns, des dreieinigen Gottes herumstehen und anbeten. Dann stellte ich mich im Geist dazu, in diese himmlische Schar und lobte mit. Und was geschah dann? Fragte die Frau. Dann kam Ordnung in die Sache. Jeden Tag wurden 2 Stunden angesetzt für das Lob Gottes. Und damit kam Ordnung und Ruhe in alles andere. Ich verlor die Panik. Ich wurde fröhlich. Die Wärter wurden netter. Eines Tages durfte meine Frau mich besuchen. Die meinte, man müsse ja Angst um mich haben, weil ich sehr schmal geworden sei und das Essen sicher nicht vertrüge. Da habe ich ihr gesagt, um mich braucht man keine Angst zu haben, denn ich hätte endlich Zeit, Gott zu loben. Aber um all die Leute da draußen, um die muss man Angst haben. Denn die rieben sich mit viel unnützem Zeug auf und hätten weder Zeit, Gottes Wort zu hören, noch Zeit, ihn anzubeten. Und ihre Nerven? Na, Sie sehen doch, die sind so gut geworden, dass Sie sogar auf den Gedanken kamen, ich könnte bei den Nerven gar nicht mitreden. Seltsam, sagte die Frau nachdenklich. Ich finde, die Geschichte macht sehr eindrucksvoll deutlich, was es bedeutet, Gott in den Mittelpunkt und Gott in die Anbetung zu stellen. Der erste Schritt zum Hören ist Anbetung, denn Gottes Lobpreis verändert unsere Perspektive zu ihm hin. Ich möchte ein paar Verse weiter mit euch lesen. Wir sind bei den Versen 7 bis 11. Ich lese nochmal vor. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen, seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Als du mich anriefst in der Not, da brachte ich die Rettung. Ich antwortete dir im Donnergewölk und prüfte dich am Haderwasser. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest. Kein anderer Gott soll bei dir sein und einen fremden Gott bete nicht an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Hier finde ich interessant, nachdem Gott uns ja im ersten Punkt zum Lobpreis auffordert, zeigt er nun auf, warum es Grund gibt, ihn auch ja, anbeten zu wollen oder ihn zu preisen. Das nennt Gott hier in diesem Abschnitt. Und hier finde ich interessant, hier zeigt ja Gott so ein paar Stationen der Geschichte Israels in Ägypten auf. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe exemplarisch mal drei Punkte so herausgegriffen, wo das hier angedeutet ist. Wir lesen zum Beispiel in Vers 7, ich habe die Last von deiner Schulter genommen und das Tragwerk habe ich dir abgenommen. Was meint diese Begebenheit in der Geschichte des Volkes? Ja, es meint das Ende der Sklaverei. Es meint eigentlich der Tag des Passafestes, als Israel das in Ägypten feiert. Und es beschreibt auch gleichzeitig den Auszug, wie Israel nach diesen 10 Plagen aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei auszieht. Oder auch hier in Vers 8 wird es angedeutet, als du mich anriefst, da brachte ich dir Rettung. Auch hier ist was angedeutet, was in der Geschichte beim Auszug stattfindet, nämlich die Verfolgung des Pharaos. Also Israel zieht ja aus, aber ein paar Tage später denkt sich Pharao, ach nee, wir wollen die doch wieder einholen und das zurückholen, was wir da weggegeben haben. Und was passiert? Das Volk kriegt Angst, die gehören natürlich, wenn die Streitwegen des Pharaos angerannt kommen. Und was macht das Volk? Es rennt zu Mose und schreit um Hilfe und bittet, Herr, wir brauchen Rettung. Und was passiert? Mose teilt das Rote Meer und Israel kann trockenen Fußes hindurchgehen. Und dann noch Vers 8b, noch als drittes Beispiel, es gibt noch weitere im Text, aber wir bleiben bei den dreien. Da sagt Gott, ich antwortete dir im Donnergewölk. Und auch das ist so in diesen paar Tagen passiert das, denn das Volk Israel kommt an den Berg Sinai und dort schließt Gott mit ihnen einen Bund. Nämlich einen Bund, das ausgemacht wird, mit dir als Volk, wenn du mir gehorsam bist, werde ich eine ganz besondere Geschichte schreiben. Ja, das ist ein ganz exklusiver Bund, den Gott nur mit Israel schließt und das eben im Donnergewölk. Also da kommt Gott im Donnersturm herunter und das Volk kriegt sogar Angst, aber sie schließen da diesen Bund mit Gott am Berg Sinai. Ja, das sind so ein paar Stationen, die hier deutlich werden. Und was macht Gott hier? Wir sind ja eigentlich in Psalm 81. Gott erinnert das Volk an seine Taten. Er führt sie zurück und sagt, schaut, wie ich mit euch zur Zeit, als ihr in Ägypten wart, mit euch umgegangen bin, wie ich euch herausgeführt und geholfen habe. Das ist auch der zweite Punkt, den ich festhalten möchte. Der zweite Schritt zum Hören ist das Erinnern an Gottes Handeln. Gott zeigt ihnen auf, schaut, wie ich an euch gehandelt habe. Ich möchte noch mal kurz auf meine kleine Übersicht gehen, denn das alles erinnert mich irgendwie an etwas. Also sehen wir ja, da ist Befreiung von der Last, wird hier angesprochen. Und dann wird hier Rettung aus der Not angesprochen. Und dann wird hier diese tiefe Gemeinschaft in diesem Bund deutlich gemacht von Gott. Und an was erinnert mich das alles? Wenn ich auf Christus schaue, dann sehe ich dort, dass auch er solche Dinge immer wieder anspricht. Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist Befreiung von Last, was Jesus hier anspricht. Ich will euch freimachen von eurer Last. Oder diese Rettung aus der Not, Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Auch hier sehen wir, okay, da finden wir Christus wieder. Und dann diese tiefe Gemeinschaft, dieser Bund, der am Sinai geschlossen wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das kennen wir alle vom Abendmahl. Also wir sehen hier alles Bezüge, die auch auf Christus hinpassen. Dass Christus derjenige ist, der von der Last frei macht, der aus der Not rettet und was dazu hinführt, dass wir eine tiefe Gemeinschaft mit Christus haben können, als Gemeinde durch den Bund, durch den Kelch. Und hier 1. Petrus 3, Vers 8, eben diese Gemeinschaft, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Also wir merken, das Ganze ist auch darauf ausgelegt, dass der Mensch zu Gott zurückgeführt wird. Und das durch Christus. Der zweite Schritt zum Hören ist Erinnern an Gottes Handeln. Denn Jesu Tat am Kreuz ist der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott. Jesu Tat am Kreuz ist der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir uns fragen, hey, warum ist Gott so fern? Warum spüre ich ihn irgendwie nicht mehr? Dann ist Jesu Werk am Kreuz der Schlüssel zu ihm. Wenn wir uns erinnern, was Gott für uns getan hat und uns da wieder bewusst sind, dass er diese Liebe für uns gegeben hat, dann ist das der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott. Auch hier habe ich eine kleine Geschichte für euch, und zwar von einem abgebrochenen Schlüssel. Und da heißt es, ein Prediger ging eines Tages aus, um zu predigen. Er stieg auf seinem Wege einen Hügel hinauf, als plötzlich eine Frau seine Aufmerksamkeit auf sich zog, die vor einer Tür stand und als sie ihn sah, mit der größten Angst auf ihn zukam und fragte, »O Herr, haben Sie nicht einen Schlüssel bei sich? Ich habe den Schlüssel zu meiner Kommode zerbrochen und es sind einige Dinge darin, die ich sogleich haben muss.« Er antwortete, »Ich habe keinen Schlüssel bei mir.« Sie war enttäuscht, denn sie meinte, jeder würde einige Schlüssel bei sich tragen. Aber angenommen, sagte er, ich hätte Schlüssel, so würden sie wahrscheinlich nicht zu ihrem Schloss passen, weil Schlüssel das so an sich haben. Ja. Und deshalb könnten sie nicht die Sachen bekommen, die sie brauchen. Aber, fügte er hinzu, um die Gelegenheit zu nutzen, haben sie jemals von dem Himmelsschlüssel gehört? Oh ja, antwortete sie, ich habe lang genug gelebt und bin lang genug zur Kirche gegangen, um zu wissen, dass wir selig werden, wenn wir schwer arbeiten und unser Brot im Schweiß unseres Angesichts verdienen und gegen unsere Nachbarn gut handeln und uns, wie der Katechismus sagt, demütig und ehrfurchtsvoll geben, die besser Situierten benehmen. Wenn wir unsere Pflicht tun in der Lebenseinstellung, wie es Gott gefallen hat, uns zu bringen und unsere Gebete regelmäßig sagen. Ach, sagte der Pfarrer, meine gute Frau, das ist ein zerbrochener Schlüssel. Denn sie haben die Gebote gebrochen, sie haben nicht all ihre Pflichten erfüllt. Es ist ein guter Schlüssel, aber sie haben ihn zerbrochen. Bitte, mein Herr, sagt sie erschreckt, was habe ich ausgelassen? Nun erwidert er das Allerwichtigste, nämlich das Blut Jesu. Wissen Sie nicht, dass geschrieben steht, der Schlüssel des Himmels ist an seinem Gürtel? Er tut auf und niemand schließt zu, er schließt zu und niemand tut auf. Und indem er die Sache ihr näher erklärte, sagte er, es ist Christus und Christus allein, der ihnen den Himmel auftun kann und nicht ihre guten Werke. Was, sagte sie, sind denn unsere guten Werke nutzlos? Nein, antwortete er, nicht nach dem Glauben. Wenn sie zuerst glauben, so mögen sie so viele gute Werke haben, wie sie wollen. Aber wenn sie glauben, sie werden nie diesen vertrauen. Denn wenn sie sie tun, so verderben sie dieselben und sind nicht länger gute Werke. Haben sie so viele gute Werke, wie sie wollen, aber setzen sie ihr Vertrauen ganz auf den Herrn Jesu Christum. Wenn sie das nicht tun, so wird ihr Schlüssel nie die Himmelspforte aufschließen. Ich finde, die Begebenheit macht es deutlich, dass Jesus der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott ist. Der zweite Schritt zum Hören ist, erinnern an Gottes Handeln. Denn Jesu Tat am Kreuz ist der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen uns die letzten Verse noch einmal anschauen, die Verse 11 bis 17. Und da lesen wir, tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht. Israel war mir nicht zu Willen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. O, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel meinen Wegen wandelte. Wie bald wollte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand wenden gegen ihre Widersacher. Die den Herrn hassen, müssten sich ihm schmeichelnd unterwerfen. Ihre Zeit aber würde ewiglich währen. Und er würde sie mit besten Weizen speisen, ja mit Honig aus Felsen würde ich dich sättigen. Auch hier zum Abschluss finde ich nochmal interessant, was wir hier alles so erfahren. Grob unterteilt, überwiegend geht es hier um den Ungehorsam, den Gott anspricht. Aber wir lesen auch davon, wie Gott Segen und Versorgung verheißt. Ja, gerade in diesem Vers 11 und Vers 17. Aber was interessant ist, Gott spricht hier jetzt das eigentliche Problem an. Also was wir eigentlich am Anfang erwartet hätten, bringt Gott jetzt erst am Ende. Das eigentliche Problem. Hier sagt er es nochmal, Vers 13 glaube ich, aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht und Israel war mir nicht zu Willen. Was passiert hier? Wir sehen, das Volk will nicht hören. Es will nicht. Wenn ihr die Geschichte Israels kennt, das Volk wollte häufig nicht hören und ihr in seinen eigenen Weg gehen. Und was ist die Folge dessen, wenn das Volk nicht hören will, wenn man nicht hören will? Dann lesen wir es. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Gott sagt, okay, wenn du willst, dann lasse ich dich. Dann gebe ich dich dahin, dann mach. Und das finde ich interessant, denn wir lesen hier nicht von direkter Bestrafung oder Strafe. Die Konsequenz besteht nicht darin, dass Gott direkt bestraft, sondern darin, dass Gott den Menschen ihren eigenen Wegen gehen lässt. Können ihren eigenen Weg gehen. Meine Bibelschullehrer haben an der Stelle immer gesagt, wisst ihr, Gott ist ein Gentleman. Gott ist vielleicht, man könnte sagen, der größte Gentleman überhaupt, denn er sagt, hey, wenn du nicht willst, ich lasse dich, dann mach. Ich respektiere das. Du kannst deinen eigenen Weg gehen, ist kein Problem für mich. Aber Gott sagt auch, die Konsequenzen, die musst du halt auch tragen. Also Gott ist da schon ein Gentleman und sagt, wenn ihr nicht wollt, ich zwinge euch nicht, ihr könnt euren eigenen Weg gehen, ist völlig in Ordnung. Aber was Vers 13 dann hier steht, das ist halt auch wichtig, da steht, oh, dass mein Volk mir gehorsam wäre und Israel meinen Wegen wandeln würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz hört, aber ich habe das Gefühl, man hört hier beinahe Gottes Schmerz heraus, wie weh ihm das tut. Also Gott ist es nicht egal. Gott lässt dich und respektiert deine Entscheidung und lässt dich machen, wenn du willst. Gott ist Gentleman. Aber wir müssen uns bewusst sein, das tut Gott weh, wenn man ihm sagt, ich will nicht mit dir gehen. Ich will das nicht. Ich finde es interessant, wenn wir auch hier auf Jesus schauen, Matthäus 23, da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet es nicht. Wenn ihr die Stelle kennt, Matthäus macht deutlich, Jesus weint hier, also er weint wirklich Tränen darüber, dass er diesen Satz sagen muss. Das Volk wollte einfach nicht. Und wir sehen, was hier deutlich wird, ist, Gott schmerzt der Ungehorsam des Menschen. Gott tut das weh, er weint darüber. Gott schmerzt der Ungehorsam des Menschen. Und was wäre die ganz einfache Lösung dafür? Das ist ein ganz kleines Wort, was hier schon auf der Folie ist. Hier in Gelb habe ich es angedeutet. Es ist einfach diese Bitte Gottes, gehorsam. Seid doch einfach gehorsam. Es ist wie, als wenn man Eltern ist und dem Kind sagt, hey, lange nicht auf die Herdplatte, wenn sie heiß ist. Und das Kind tut es dann doch. Und dann ist lange Wochen tut es weh, habe ich selber schon erfahren. Hätte ich doch einfach nur auf meine Eltern gehört. Wäre ich doch einfach nur gehorsam gewesen. Es hätte mir so viel Schmerzen erspart. Das ist auch der dritte Punkt. Der dritte Schritt zum Hören ist Gehorsam. Einfach Gott vertrauen, dass er es gut meint mit dem, was er an uns richtet. Jakobus 11, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Da ist das angedeutet, es geht einfach ums Gehorsam. Tut es einfach, was Gott in seinem Wort euch sagt. Oder Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Der dritte Schritt zum Hören ist Gehorsam, denn Gottes Stimme verändert erst dann unser Leben, wenn wir ihr auch folgen. Wenn wir Gottes Stimme ernst nehmen und ihr gehorsam sind, wenn wir dieser Stimme folgen, dann verändert uns das erst. Ich habe zum Abschluss eine kleine Geschichte von Spurgeon noch mitgebracht. Ein Mann, der voller Vorurteil gegen die Frommen, gegen die Prediger und gegen das Evangelium war, mochte Letzteres auch nicht hören. Aber er hörte, dass man dort so schön singe, und dem Gesangeswillen entschloss er sich, zum Gottesdienst zu gehen. Er ging, sobald aber der Prediger mit der Predigt begann, steckte er seine Finger in die Ohren, um nicht hören zu müssen. Da kam eine Fliege und setzte sich ihm auf die Nase, und er musste notwendig seine Hand frei machen, um sie zu verscheuchen, und im selben Augenblick sagt der Prediger: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Die wenigen Worte trafen ihn derartig, dass er sich schämte und nun die Predigt mit anhörte, und dort fand ihn Gott. Jene Fliege war also für diesen Mann ein Engel der Barmherzigkeit, wie Gabriel es nie hätte sein können für den Mann, zu welchem sie gesandt wurde. Er wurde von seinem Vorurteil und von seiner Feindschaft gegen Gott geheilt. Ein Mann, der eigentlich nicht hören wollte. Der dritte Schritt zum Hören ist Gehorsam. Denn Gottes Stimme verändert erst dann unser Leben, wenn wir ihr auch folgen. Ich möchte zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Das Hören auf Gottes Stimme im Psalm 81, der erste Schritt zum Hören ist Anbetung. Denn Gottes Lobpreis verändert unsere Perspektive zu ihm hin. Der zweite Punkt, der zweite Schritt zum Hören ist die Erinnerung an Gottes Handeln. Denn Jesu Tat am Kreuz ist der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott. Und als drittes, der dritte Schritt zum Hören ist Gehorsam. Denn Gottes Stimme verändert erst dann unser Leben, wenn wir ihr auch folgen. Amen.